Hörerinnen und Hörer aus Seoul begrüßt die Kang Kyung-ha zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im ersten Beitrag geht es heute darüber, dass ein Gericht in Seoul den Forderungen von Elterngruppen nach einer Aussetzung des Impfpasssystems für private Lern- und Nachhilfeeinrichtungen vorübergehend nachgekommen ist. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im Oktober 2020 nahmen die ersten Wehrdienstverweigerer aus Glaubens- und Gewissensgründen ihren Ersatzdienst in Justizvollzugsanstalten auf. Seit der Einführung des Ersatzdienstes ist damit etwas über ein Jahr vergangen. Mehr darüber im dritten Teil. Im vierten Teil erfahren Sie mehr über das Multikulturviertel in Ansan. Zum Schluss hören Sie Toms Korea mit Thomas Kuklinski. Seit Verschärfung der sozialen Distanzierung ist die Vorlegung von Daten zum Impfstatus gegen Covid-19 in den meisten von einer breiten Öffentlichkeit besuchten Einrichtungen Pflicht. Dazu gehören auch nachschulische private Lerneinrichtungen, Lesesäle und Bibliotheken. Ab Februar gilt das Impfpasssystem auch für Teenager, die zwischen Januar 2003 und Dezember 2009 geboren wurden. Schüler ab der 6. Klasse müssen einen Impfnachweis vorweisen, wenn sie eine private Lerneinrichtung besuchen wollen. Eltern haben dagegen starken Protest erhoben. Viele Eltern sind der Meinung, dass die Maßnahme einen Impfzwang für Minderjährige darstelle. Ein Gericht ist nun der Forderung von Elterngruppen, das Impfpasssystem für private Lern- und Nachhilfeeinrichtungen auszusetzen, einstweilig nachgekommen. Das Seouler Verwaltungsgericht entschied, dass die Gültigkeit der Vorschrift für private Lerneinrichtungen, Lerncafés und Lesesäle bis zur Haupturteilsfällung aufgehoben werde. Es gebe keinen Grund zu der Befürchtung, dass die einstweilige Verfügung einen schwerwiegenden Einfluss auf das Gemeinwohl haben werde, hieß es. Die Hagwon genannten privaten Lern- und Nachhilfeeinrichtungen sind damit vorerst von der Pflicht des Impfnachweises befreit. Laut den Richtern werde durch diese Vorschrift das Lernrecht von Nichtgeimpften, die eine solche Einrichtung nutzen, um für eine wichtige Prüfung zu lernen, erheblich beeinträchtigt. Die Maßnahme stelle demnach einen direkten Verstoß gegen das Recht auf Bildung und Recht auf freie Berufswahl dar. Durch den Zwang zur Impfung werde zudem das Recht, über seinen Körper selbst zu entscheiden, eingeschränkt und werden Nichtgeimpfte benachteiligt. Das Gericht ging davon aus, dass Nichtgeimpfte in Erwägung ihres Alters, Gesundheitszustands und den Nebenwirkungen einer Impfung sich bisher nicht haben impfen lassen. Es bestünden Zweifel an ausreichenden und vernünftigen Gründen, die eine erhebliche Benachteiligung von Nichtgeimpften rechtfertigen würden. Weiter hieß es, dass auch private Lern- und Nachhilfeeinrichtungen, Bibliotheken und Lesesäle den Vorschriften für den Infektionsschutz unterliegen und die Nutzer während ihres Aufenthalts Mundschutzmasken tragen müssen. Es werde davon ausgegangen, dass die Betreiber von privaten Lerneinrichtungen sich um das Einhalten der Corona-Vorschriften bemühen. Die Richter waren der Meinung, dass die Nutzung von privaten Lerneinrichtungen durch Nichtgeimpfte nicht unbedingt zu einem drastischen Anstieg der Corona-Fälle oder kritisch Kranken führen müsse. Beim Gericht wurden weitere Klagen gegen den Impfpass eingereicht. Am 31. Dezember reichten über 1000 Bürger beim Verwaltungsgericht in Seoul eine Sammelklage gegen die Regierung ein, in der sie darum ersuchen, das Impfpasssystem aufzuheben. Die Kläger vertreten die Position, dass die Regierung Menschen dazu zwinge, Covid-19-Impfstoffe, die keine ausreichenden klinischen Tests durchlaufen haben, zu erhalten, indem ungeimpften Personen Einschränkungen bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen wie Restaurants und Cafés auferlegt werden. Den Klägern nach seien die Nachteile, die sich durch den Impfpass für die Bürger ergeben, größer als die Vorteile. Die Maßnahme stelle einen Missbrauch von Befugnissen dar und sei insofern illegal. Statt einer verschärften Kontrolle durch die Regierung vertreten die Impfgegner den Standpunkt, dass eine Herdenimmunität durch Infektionen ohne Symptome erreicht werden müsse. Musik Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es über eine Bühnenaufführung über das Leben und Schaffen der ersten koreanischen Filmregisseurin Park Nam-wook. Laut des Webmagazins für Frauenfilme Powerplay sind die Studienplätze an koreanischen Fakultäten für Film- und Fernsehwissenschaft von 60% von Frauen besetzt. In der Filmmarketingbranche Beschäftigte sind zu 90% Frauen. Die erste Filmregisseurin Koreas, Park Nam-wook, hätte sich über diese Meldung sicher gefreut. Park Nam-wook lebte von 1923 bis 2017. In einer Bühnenaufführung im Nationaltheater Haeorum in Seoul mit dem Titel »Schließlich bin ich ein Après-Girl« wurde ihr Leben und Schaffen beleuchtet.
100일도 안 지난 애를 업고서 영화를 찍겠다고?
하는 수 있나? 생계 문제에 대책 없는 양반을 만났으니 내가 나서야지.
예술이란 원래...
Après-Girl ist ein Begriff, der sich seit den 1950er Jahren auf die emanzipierten koreanischen Frauen der Nachkriegszeit bezog, die nicht nur Ehefrau und Mutter sein wollten, sondern auch berufliche Anerkennung suchten und sich dabei gegen soziale Konventionen durchsetzen mussten. Der Begriff entstand in Anlehnung an das französische Wort für die Nachkriegszeit Après-Guerre. Park Nam-wook erlebte die Zeiten des historischen Umbruchs von der japanischen Kolonialherrschaft bis zum Koreakrieg. Sie unterbrach ihr Studium an der Ewha Frauenuniversität in Seoul und war für kurze Zeit als Journalistin tätig. Später wurde sie die erste Filmregisseurin in Korea. In den 1990er Jahren emigrierte sie in die USA und starb dort im April 2017. Schließlich bin ich ein April-Girl dreht sich um ihren ersten und einzigen Film Die Witwe. Park drehte den Film im Jahr 1955 auf der Grundlage eines von ihrem Ehemann geschriebenen Drehbuchs. Darin geht es um die Liebesbeziehung einer Kriegswitwe zu einem jungen Mann. Für damalige Zustände war der Inhalt bahnbrechend. Auch die Umstände, unter denen Park Nam-wook arbeitete, waren alles andere als günstig. Hören wir dazu die Schauspielerin Lee So-yeon, die die Rolle von Park Nam-wook gespielt hat.
Park Nam-wook 감독은 실존 인물이에요. 영화 미망인이라는 작품을 남긴
Park Nam-wook ist eine reale Figur. Sie ist die erste koreanische Filmregisseurin und Regisseurin des Films Die Witwe. Sie hat sich persönlich bemüht, die Produktionskosten aufzutreiben und den Film drehen zu können. Sie trug bei den Dreharbeiten ihre kleine Tochter auf dem Rücken und kochte das Essen für die Crew selbst, um Produktionskosten zu sparen. Park Nam-wook war eine sehr selbstständige Person und voller Leidenschaft darin, unter den ungünstigsten Umständen ihr Filmwerk zu erschaffen. An dem Bühnenwerk hatten 73 Mitglieder des Nationalen Kugak-Streichorchesters, des Nationalen Tanzensembles und des Nationalen Changguk-Theaters mitgewirkt. Das traditionelle koreanische Streichinstrument Haegeum spielte bei der Musik des Bühnenstücks eine wichtige Rolle. Die Klänge des Haegeum reichen von traurig bis humorvoll und eignen sich bestens, die melancholischen Momente in dem Film hervorzuheben. Hören wir die Haegeum-Spielerin Jung Jae-kyung.
Après-Girl에서의 Haegeum은 많은 비중을 차지하고 있는데요.
Das Instrument Haegeum macht in der Musik von April einen großen Anteil aus. Das Lied, in dem Park Nam-wook ihre Verehrung für die Schauspielerin Kim Sin-jae zum Ausdruck bringt und die herzzerreißenden Szenen, in denen sich die Kriegswitwe von ihrem Geliebten verabschiedet, werden durch die sanften und hellen Klänge des Haegeums hervorgehoben. Schließlich bin ich ein April-Girl umfasste Theater, Tanz, Gesang und instrumentale Musik. Hervorstechend war die Tanzchoreografie, die den Kampf Park Nam-wooks gegen Konventionen und ihre inneren Qualen lebendig wiedergab. Es spricht zum Schluss Noh Mun-son vom Nationalen Tanzensemble. In dem Text des Duetts zwischen Bang Nam-wook und ihrem alter Ego, der Schauspielerin Kim Sin-jae, singt Bang Nam-wook über Kim Sin-jae, dass du eine strahlende Erscheinung, aber auch von der Nähe betrachtet voller Wunden bist. Wir haben versucht, in diesen Worten schlummernden Emotionen in der Musik gefühlvoll und ohne Übertreibung darzustellen.
그 부분을 잔잔하게 같이 이제 그 감정선들을 몸으로써 이렇게 표현하려고 지금 하고 있습니다.
Seit der Einführung des Ersatzdienstes für Wehrdienstverweigerer aus Glaubens- und Gewissensgründen ist mehr als ein Jahr vergangen. Da in Südkorea für alle volljährigen Männer die Wehrpflicht gilt, wurden Wehrdienstverweigerer strafrechtlich belangt und mussten eine Haftstrafe absitzen. Im Juni 2018 urteilte das Verfassungsgericht, dass die Wehrpflicht ohne Ersatzdienst als Alternative verfassungswidrig sei. Das Parlament verabschiedete daraufhin Ende 2019 eine entsprechende Gesetzesänderung. Im Oktober 2020 nahmen die ersten Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen ihren Ersatzdienst auf. Der 28-jährige Pang Min-kyu ist eine der Personen, die anstelle des Dienstes an der Waffe in einer Justizvollzugsanstalt alternativen Dienst leisten. Park ist im medizinischen Dienst des Gefängnisses in Gunsan tätig. Derzeit ist seine Arbeit auf den Corona-Infektionsschutz in der Anstalt fokussiert. Seine Arbeit besteht vorwiegend darin, PCR-Testkits und Spritzen zu sortieren und die Corona-Impfungen der Häftlinge zu unterstützen. Nach dem Mittagessen zieht Park Schutzkleidung an und desinfiziert mit Kollegen die gesamte Einrichtung. Nach 17 Uhr kehrt er in die Unterkunft für Ersatzdienstleistende innerhalb der Gefängnisanlage zurück und geht bis 22 Uhr seinen privaten Aktivitäten nach. Nach Angaben des Justizministeriums leiste mit Stand Dezember 648 Wehrdienstpflichtige Ersatzdienst in landesweit 13 Gefängnissen und Verwahrungsanstalten. Ein Großteil sind Mitglieder der Zeugen Jehovas. Die Ersatzdienstleistenden werden nach einer dreiwöchigen Ausbildung ihren Dienststellen zugeteilt. In den Justizvollzugsanstalten und Verwahrungseinrichtungen sind sie unter anderem für die Essensausgabe und andere Routineaufgaben wie die Verteilung der Wäsche zuständig. Auch werden sie in der Gefängnisbibliothek für die Gebäudereinigung oder als Assistenten für Gefangene mit Behinderungen eingesetzt. Die Dienstdauer beträgt 36 Monate. Bisher wurde in keinem einzigen Fall eine ersatzdienstleistende Person wegen wiederholter Verwarnung oder ernsthaften Regelverstoßes gemaßregelt. Oh Dae-geun, ein Mitarbeiter des Gefängnisses in Uiseong-bu, bezeugt, dass die Ersatzdienstleistenden ihrer Arbeit sehr gewissenhaft nachgehen und dem Personal eine große Hilfe sind. Das Justizministerium hat vor, bis 2023 insgesamt 1.600 Ersatzdienstleistende 32 Einrichtungen zuzuteilen. Eine Person, die seit Februar im Gefängnis in Cheonan Ersatzdienst leistet, sagte, dass sie dankbar für die Gelegenheit sei, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, anstatt eine Haftstrafe abzusitzen. Bevor es den Ersatzdienst gab, seien Wehrdienstverweigerer in der Gesellschaft mit kritischen Blicken betrachtet worden. Er könne aber spüren, dass sich mit der Zeit die Einstellung der Menschen ändere. Auf Kritik stößt jedoch, dass der Ersatzdienst 18 Monate länger als der reguläre Wehrdienst dauert und die Dienstleistenden in den Räumlichkeiten der Justizvollzugsanstalt untergebracht werden und keinen freien Ausgang haben. Nach Parks Auffassung stelle die doppelt lange Dienstdauer nach internationalen Normen eine Strafmaßnahme dar. Die Problematik wurde auch im Dezember bei einem Symposium des Komitees für die Überprüfung des Ersatzdienstes vorgebracht. Kang Tae-kyung, Forschungsmitglied des Instituts für Wehrdienstpolitik, sagte, das Verteidigungsministerium habe die Intensität des Dienstes in den Gefängnissen im Vergleich zum regulären Wehrdienst als stärker eingestuft. Es sei daher widersprüchlich, dass trotz der Intensität der Arbeit die Dienstdauer auf das Doppelte erhöht werde. Im Januar letzten Jahres reichte ein Wehrdienstverweigerer eine Verfassungsbeschwerde gegen die 36-monatige Ersatzdienstdauer ohne freien Ausgang ein. Die Stadt Ansan südwestlich von Seoul ist multikultureller als irgendeine andere Gegend in Korea. Der Bezirk Wonggokdong, wo sich das Multikulturviertel befindet, wird zu 70% von Ausländern bewohnt. Hier erlebt man die internationale Küche in ihrer großen Vielfalt. Nicht nur die Sesshaften, auch die sogenannte Floating Population trägt zu der multikulturellen Stimmung bei. Über 50 Restaurants verschiedener Länderküchen laden ein zu einer kulinarischen Weltreise. Im Hyeongsop ist Besitzer des vietnamesischen Restaurants Dio Hien Quan. Im hatte das Geschäft 2014 gemeinsam mit seiner vietnamesischen Ehefrau übernommen. Seine Reisnudeln schmecken anders als zum Beispiel in einem vietnamesischen Restaurant in Seoul, intensiv, authentisch und mit viel Koriander, so als würde man sie am Straßenrand irgendwo in Hanoi kosten. Seit er das Geschäft übernahm, hat sich Im Hyeongsop daran gehalten, das Essen nicht dem Geschmack der Koreaner anzupassen. Eine Migrantin aus Vietnam sagte, dass sie oft hierher komme, weil das Essen so schmecke wie in der Heimat. Auch viele ausländische Arbeitskräfte kommen an den Wochenenden nach Ansan, um zu essen und Lebensmittel einzukaufen. In einer Ecke des Speiselokals Yan Hyang Quan werden deshalb auch vietnamesische Lebensmittel angeboten. In Ansan ist dies üblich. In dem Restaurant für philippinische Küche Kuchinang Pinoy ist ein Minimarkt für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände aus den Philippinen eingerichtet. Das indonesische Restaurant Batipia betreibt in der zweiten Etage des Gebäudes einen Supermarkt. In dem vietnamesischen Restaurant wird das Essen von einem Vietnamesen serviert, der Koreanisch perfekt beherrscht. Der Koch ist ein Vietnamese und auch die Gäste kommen größtenteils aus Vietnam. Auf die Bitte der Gäste bereitet der Koch am Neujahrstag den traditionellen Kuchen Bánh Chưng Chú, den die Vietnamesen nur an Feiertagen genießen. Der herzhafte Kuchen besteht aus sehr vertrauten Zutaten wie klebrigen Reis, grünen Bohnen und Schweinefleisch, die in grüne Blätter eingewickelt über Nacht gekocht werden. Das Multikulturviertel in Ansan ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Durch das Zusammenkommen von Menschen aus den verschiedensten Ländern ist die größte multinationale Geschäftszone des Landes entstanden. Dort, wo sich das Restaurant Dio Hien Quan befindet, hat sich eine vietnamesische Zone mit weiteren vietnamesischen Speiselokalen gebildet. Nach Angaben des Besitzers des indonesischen Restaurants Kedai Rinsang gibt es in Ansan mehr als 10 weitere indonesische Küchen. Auch die Art und Weise, wie das Neujahr begangen wird, ist sehr unterschiedlich. In den Restaurants für thailändische und kambodschanische Küche wird der 1. Januar nicht als Neujahr gefeiert. Das philippinische Restaurant lud die Gäste ein zu einer fröhlichen Weihnachtsparty. Auch in dem Restaurant für usbekische Küche wird das islamische Neujahr gefeiert. Festliche Neujahrsgerichte am 1. Januar gibt es in dem russischen Restaurant Avenue, das sich etwas weiter entfernt vom Multikulturviertel befindet. Im Avenue stehen Spezialitäten der Russland-Koreaner auf der Menükarte. Der Besitzer Anatoli ist ebenfalls ein Russland-Koreaner aus Kasachstan. Zum Neujahr kocht er für seine Gäste gerne das Feiertagsessen seiner Landsleute, marinierten rohen Fisch, einen würzigen Salat mit Wurst, Eiern, Kartoffeln und Bohnen und Nudeln in Lammfleischbrühe. Der mit scharfem Peperoniöl, Lauch und Zwiebel marinierte Rohfisch hat Ähnlichkeiten mit dem Fischsalat aus Ceviche. Das Multikulturviertel in Ansan, der als Treffpunkt von ausländischen Arbeitskräften und Migranten diente, wird von immer mehr Koreanern besucht, die fremde Kulturen kennenlernen und in der Corona-Pandemie ihr Fernweh stillen wollen.
Toms Korea. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen gehabt zu haben. In der letzten Sendung vor 2 Wochen, kurz vor Weihnachten, wollten wir eigentlich mehr über Weihnachten sprechen, aber wir sind am Ende doch nicht mehr dazu gekommen. Daher wollen wir heute noch ein bisschen dazu nachtragen, denn ein Thema verdient besonderes Interesse, das Backen bzw. Backen lassen von Weihnachtsplätzchen und Weihnachtskuchen, allen voran dem Christstollen. Nicht wenige lassen sich Weihnachtsgebäck und auch Adventskalender oder weiteres aus der alten Heimat rechtzeitig zuschicken, um in der Fremde ein bisschen wie zu Hause zu feiern. Doch in letzter Zeit gibt es auch immer mehr Weihnachtsgebäck in Korea zu kaufen. Wo und in welcher Qualität? Das sind unsere heutigen Leitfragen. Sebastian, kauft ihr Stollen oder backt ihr ihn selbst?
Also bei uns werden alle Quellen angezapft. Also zum einen lassen wir uns das schicken aus Deutschland, dann kaufen wir Stollen hier in Korea. Da gibt es mittlerweile auch ganz guten, da kommen wir gleich noch dazu. Und vorletztes Jahr hat meine Tochter auch mal selbst einen gebacken. Letztes Jahr ist sie aber nicht dazu gekommen. Also wir mögen Stollen und wir versuchen immer irgendwie da dran zu kommen.
Wow, Respekt. Ich bin ein Backmuffel. Und habe es noch nie ausprobiert. Ich lasse mir so etwas normalerweise schicken oder kaufe es dann. Also schicken lassen, am besten aus der Heimat. Das sind normalerweise große Keksdosen von meiner Mutter mit einer großen Auswahl an selbstgebackenen, manchmal auch Schokolade, Weihnachtsmänner und so etwas dabei. Das war immer sehr schön. Besonders auch, eigentlich war das für meine Kinder natürlich gedacht, aber meine Kinder, wie die meisten Koreaner, mögen kein Marzipan. Und es gab auch immer Marzipan-Süßigkeiten darin und das war dann quasi alles für mich reserviert. Das fand ich immer sehr schön.
Ja, genau. Also das kenne ich genauso. Wenn wir Marzipan bekommen, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass da jemand dran geht. Also, ist komisch, aber wirklich Koreaner im Allgemeinen, ich kenne keinen, der wirklich gerne Marzipan mag. Manche können es mal essen und sagen, interessant. Aber dass jetzt jemand wirklich so verrückt danach ist, wie ich zum Beispiel, also ich mag Marzipan wirklich sehr gerne, mochte es auch als Kind immer sehr gerne. Es war immer das Highlight auf dem Weihnachtsteller, die Marzipan-Sachen. Ja, also das ist so eine Besonderheit hier, dass man Marzipan nicht so mag. Und das führt meines Erachtens auch dazu, dass Christstollen, der hier gebacken wird und verkauft wird, eben kein Marzipan enthält. Da sind dann mehr Nüsse drin.
Oder Rosinen.
Rosinen auch. Aber mit Marzipankern habe ich noch keinen gefunden von koreanischen Bäckereien. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber wie gesagt, die meisten Koreaner mögen lieber den Stollen ohne Marzipan.
Also der hier gebacken wird. Ja. Hast du da viel Erfahrung mit hier gebackenen und gekauften Stollen?
Ja, ich habe immer mal wieder welche ausprobiert. Die waren auch alle ganz hervorragend. Also ich war wirklich überrascht. Ganz, ganz tolle Sachen, weil das ist ja auch alles von Hand gemacht, von kleinen Bäckereien teilweise, aber dann auch dementsprechend teuer. Also ich weiß nicht, was kostet ein Stollen jetzt in Deutschland, so in der Bäckerei oder im Supermarkt? Vielleicht 3 Euro, 50, ne? Ein guter, vielleicht 5 Euro, 6 Euro. Und hier also zahlt man mal locker 20.000 bis 30.000 Won teilweise. Das sind dann mal 25 Euro vielleicht für einen richtig guten Stollen. Also das muss man sich dann schon überlegen. Aber ohne Stollen, die Weihnachtssaison, das geht einfach nicht. Also das bin ich dann auch gerne bereit zu zahlen.
Ja, und sonst bei irgendwelchen Großhändlern, also im Costco zum Beispiel, die haben auch immer Stollen im Angebot. Rosinenstollen, glaube ich, habe ich da letztes Mal tatsächlich gesehen. Oder in anderen, ich weiß nicht, beim E-Mart oder so, vielleicht gibt es da auch solche Angebote, importierte Waren.
Die großen Supermärkte haben auch immer mal wieder sowas im Angebot gehabt. Habe mich dann immer sehr gefreut, wenn ich sowas gefunden habe. Oder die Kaufhäuser, da gibt es ja auch immer Abteilungen für importierte Lebensmittel. Die hatten es auch manchmal. Oder im Internet konnte man auch fündig werden. Da gibt es ja hier den großen Händler G-Market. Da hatten wir auch mal 1-2 Jahre lang Stollen aus Deutschland dann übers Internet bezogen, übers Koreanische. Der Preis war auch ganz okay. Also man kann fündig werden. Und das ist eben der große Unterschied zu früher. Da war eigentlich schicken lassen aus der Heimat die einzige Option.
Ja, ich habe jetzt mal bei ihm, bei G-Market gestöbert nach Stollen und mich haben ganz ehrlich die teuren Preise dort überrascht. Also ich habe da kein Angebot, ja, sag ich mal, unter 60.000 Won gefunden für ein 750 Gramm oder ein Kilo Stollen. Es gab die verschiedensten Variationen, es gab sogar auch Marzipanstollen darunter, aber die Preise waren fast immer gleich, je nach Kilogramm oder je nach Gramm halt. Aber es war schon extrem teuer. Also was gab es da? Oder auch mit Schokolade. Ein Kilogramm mit Schokoladen überzogenen Stollen für fast 100.000 Won.
Also das sind natürlich wirklich extreme Preise. Vielleicht wird das dann direkt importiert und da kommen irgendwelche Zollgebühren noch drauf. Also wenn man ein bisschen schaut, kann man schon bessere Angebote finden, glaube ich. Auch wenn es natürlich so Pi mal Daumen doppelt so teuer ist wie in Deutschland. Aber ja, das kann man sich da mal gönnen.
Ja, die ersten Treffer, wenn man dort das Suchwort Stollen eingibt, sind übrigens Einkaufstaschen oder Handtaschen. Ja, man sollte es also am besten auf Koreanisch, also in Hangul, bei solchen Online-Händlern eingeben, um dann auch wirklich das Gebäck zu finden.
Gut, aber man kann es finden. Wir können auch trotz Corona-Pandemie hier so ein paar Leckereien genießen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja, also da freuen wir uns doch, oder? Weil wir ja beide ganz gerne mal einen Stollen oder ein Stück Schokolade mögen.
Ja, hast du vielleicht einen Geheimtipp, bei welchem Bäcker man sowas gut finden kann? Ich habe gehört, in Gwanghwamun, da gibt es zwei deutsche Bäcker, die so etwas regelmäßig herstellen. Oder auch in Samsung-dong ist ganz neu ein Bäckerladen, der heißt interessanterweise Bäckerin, tatsächlich mit Umlaut. Ja, die Inhaberin hat das Handwerk natürlich in Deutschland gelernt. Ich selber habe da noch keine Testeinkäufe gemacht, aber von Freunden wurde mir berichtet, dass die Qualität dort ziemlich gut sein soll.
Ja, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, aber wir haben im Internet bei einem Anbieter haben wir was gefunden. Das ist also eine Plattform, da werden Produkte von kleineren Händlern werden da vertrieben. Und da sind wir fündig geworden, aber der Name fällt mir gerade nicht ein.
Ja, ein Problem, wenn man selbst etwas backen will, ist ja auch, dass es in vielen koreanischen Küchen keinen Ofen gibt. Ihr habt, glaube ich, einen, ne? Ich habe keinen. Ich habe nur so einen kleinen Tischofen, mit dem ich ja so bei Gelegenheit mal eher was aufwärmen kann. Aber ich kann da höchstens 15 Minuten lang backen. Und das reicht manchmal für manche Sachen nicht. Ein Freund von mir backt sehr gern Kekse mit diesem Gerät, aber bei ihm ist halt das Problem, die Backzeit ist dann so ungewöhnlich und es verbrennt bei ihm sehr oft. Also er kann das nicht so einstellen, dass er rechtzeitig da ist und teilweise kommen da schwarze Kekse raus.
Gut, aber ich habe gehört jetzt in der Corona-Krise, das Backen soll jetzt bei vielen neues Hobby sein, insbesondere bei jungen Frauen. Und ja, vielleicht tut sich da ja noch was. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr noch mehr Stollenangebote. Das wäre doch toll.
Ja, denn eine Stollenbackform, die kann man übrigens bei G-Market relativ günstig finden, um das dann selbst zu machen.
Genau.
Ja, wir wünschen Ihnen einen leckeren Stollen genossen zu haben. Sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.